Vielen Dank. Ich möchte hier so einen Jupyter Notebooks geben. Geht wieder. Ich arbeite bei der Firma SourcePol. Wir sind in der Schweiz stationiert. Wir machen vor allem WebKeys, Cookies Web Client, Cookies Core Entwicklung und auch andere OSGO Projekte. Wir programmieren selbst mit JavaScript, Python, C++ und Rust. Und ab und zu kommen wir auch in diese Notebooks-Welt rein und die möchte ich jetzt hier mal vorstellen, weil es immer wieder Leute gibt, die das noch nicht kennen. Aber ich wechsle jetzt eigentlich dann schon ins Jupyter. Kurz noch der Name, das kommt von Programmiersprachen, Julia, Python und R ist Jupyter quasi zusammengefasst. Aber ich zeige es jetzt heute nur mit Python. Diese Notebooks können Code enthalten, können Text enthalten, können Graphen, Diagramme enthalten. Und ich zeige jetzt Jupyter Lab. Das ist eine Anwendung, um solche Jupyter Notebooks zu erstellen und zu pflegen. Und was man auch kann, man kann auch Folien machen. Das ist jetzt auch schon in Jupyter geschrieben und ich wechsle jetzt in Jupyter Lab und da sieht man jetzt schon mal die ersten Seiten. Das sind solche Zellen, nennt sich das. Das erste ist jetzt eine Textzelle. Und das zweite auch. Und da habe ich jetzt die Folien rausgemacht. Und jetzt beginnt es aber mit Code und das zeige ich jetzt im echten Notebook. Das heißt, wir haben hier einen Python-Interpreter eingebaut und ich kann jetzt einfach mit Python beginnen. Ich führe jetzt diese Zelle aus mit Shift Return. Dann sieht man den Output. Ich kann Variablen setzen und ich kann den Wert einer Variable zurückgeben. Und ich kann rechnen mit Variablen. Das ist so quasi das Grundprinzip. Man führt diese Zellen aus. Die Sequenz ist aber noch relevant. Das heißt, ich kann jetzt auch wieder aufspringen und das irgendwie anpassen. Und dann wird A halt 2 und A plus 1 wird 3 draus. Also das ist mal einfach Python-Interpreter eingebettet in so einem Notebook. Meistens nutzt man Bibliotheken und eine ganz wichtige verbreitete Bibliothek ist Pandas. Die unterstützt das Arbeiten mit Dataframes. Ich zeige gerade, was das ist. Also man beginnt halt zuerst mit Importieren, wie das bei Python nötig ist. Ich hole jetzt Pandas mit dem Namen PD rein und rufe jetzt diese Dataframe auf und zeige es auch gleich an. Also man sieht jetzt hier diese Tabellenanzeige, das ist jetzt die Darstellung eines Dataframes, könnte auch sagen eine Tabelle. Und was jetzt aber Pandas anbietet, ist auch Operationen auf Kolonnen dieser Tabelle. Also ich kann jetzt hier von diesem DF, also ich habe dieses Dataframe der Variable DF zugewiesen, habe jetzt hier die ganze DF angezeigt und jetzt zeige ich DFH, das heißt die Spalte H an. Dann kriege ich jetzt nur eine Series, also eine Reihe und kann jetzt hier Operationen über diese Spalte machen. Also ich kann das Maximum ermitteln. Das ist dann ein Integer mit dem Wert 58. Ich kann auch so, gibt es so Metafunktionen, wo ich mir jetzt hier das ganze Dataframe beschreiben kann. Ich sehe, wie viele Einträge hat es, Maximum und so weiter. Ja, natürlich kann ich auch Daten einlesen, CSV ist sehr verbreitet, aber es gibt X-Formate, wo ich jetzt diese Daten reinlesen kann. Und das heißt, es wird nur schon zur Exploration eigentlich von Daten, ist das schon sehr nützlich, um sich Datenreihen anzuschauen. Nächstes sind Diagramme, da ist so Matplotlib eine beliebte Bibliothek. Und hier ist jetzt schon der Code dazu. Also ich mache jetzt eine X-Reihe, eine Y-Reihe und dann PLT habe ich jetzt eben diesen Matplotlib, PyPlot heißt jetzt PLT, ist der Namespace. Ich setze einen Titel und dann sage ich, ich will ein Barplot haben mit dieser Color-Funktion und diesen zwei Reihen als Input, also X und Y und dann PLT Show. Und das führe ich jetzt aus und erhalte dieses Diagramm. Also das ist so ein mögliches, einfaches Diagramm. Gibt natürlich ganz viele und ich hole natürlich die Daten nicht, hole ich halt irgendwie aus Dateien raus oder berechne die vorher. Ich kann Notebooks auch interaktiv machen. Und zwar jetzt etwas sehr Ähnliches, was ich jetzt gerade gemacht habe, also auch wieder so eine Plot-Funktion habe ich jetzt hier, aber ich mache sie jetzt nicht direkt, sondern ich packe sie in eine Funktion, da habe ich jetzt interaktiv Plot gesagt, mit Argumenten. Also ich sage jetzt, mache jetzt hier so eine Sinuskurve mit Amplitude und Frequenz und mache jetzt nur die Funktion, das heißt, jetzt passiert jetzt noch nichts, die Funktion ist jetzt definiert und jetzt gibt es im gibt es diese Interact-Funktion bei den Widgets und rufe jetzt diese Interactive-Plot-Funktion auf innerhalb von Interact und gebe vor, was die beiden Parameter für Werte haben können. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann wird die Funktion ein erstes Mal aufgerufen und ich erhalte jetzt interaktive Elemente für die Variablen, die ich vorher definiert habe. Also ich kann jetzt hier die Frequenz innerhalb dieser 1 bis 10 im 0,1 Abstand variieren. Also das ist eine mächtige Sache. Das kann man auch für ganz andere Arten brauchen. Ich brauche jetzt hier schon Plot. Interaktiv kann auch sein, ich mache Datenbankabfragen und habe hier ein Textfeld, nach dem ich suchen kann. Oder das irgendwie sonst in die Datenbankabfrage einbezogen wird, also das ist wirklich quasi eine neue Dimension, so wenn man mit Daten arbeitet. Pandas ist einfach Dataframes, aber es gibt auch GeoPandas, das geografische Geometrietypen und geografische Funktionen zu Pandas hinzufügt, das ist eine Erweiterung von Pandas, wie der Name auch vermuten lässt. Ich muss das importieren und sage jetzt, Ich lade jetzt hier einen Datensatz mit Read-File, GeoPandas Read-File und weise das der Variable GDF zu, also für GeoDataFrame und kann mir das auch anzeigen und man sieht jetzt, ich habe jetzt eine zusätzliche Spalte mit der Geometrie drin. Die wird jetzt hier noch als WKT angezeigt. Um sie dann weiter zu bearbeiten, muss ich sagen, was ist der Index? Das verlangt jetzt GeoPandas von mir. Ich sage jetzt, dieser Name soll jetzt mein Index sein. Und dann berechne ich eine zusätzliche Spalte Area. Die ist jetzt hier rechts dazugekommen. Und plotte die mal. Also GDFplot ist eine eingebaute Plot-Funktion von GeoPandas. Die zeigt mir jetzt eine Karte mit halt gewissen Grundparametern, die ich noch beeinflussen könnte. Aber hier ist jetzt mal dieses Geometrie-File, das ich geladen habe, mit eingefärbt nach der Area. Das heißt, größere Flächen haben jetzt hier einen Gelbton drin. Also da ist GeoPandas und es gibt noch 4 Mail-Bibliotheken. Also für die Datenbearbeitung. Wenn es mehr parallelisiert sein soll, ist Dask beliebt. Polars ist auch sehr ähnlich, ist für größere Datenmengen performancemäßig besser. Machine Learning wird viel mit Jupyter Notebooks gemacht. SkyKit Learn ist das bekannteste wahrscheinlich. Im Geobereich gibt es noch weitere Sachen jetzt zum GeoPandas. Es gibt noch Moving Pandas, wo hat so Zeitbewegungsdaten behandelt werden können. Ich kann Tabellenjoiner darstellen, zum Beispiel mit iTables, wo ich dann auch noch Exportformate habe, kann ich nach Spreadsheet exportieren, meine Tabelle, ich kann blättern, also wie große Tabellendarstellung. Und da gibt es auch noch fortgeschrittene Kartenviewer, das ist jetzt ein relativ einfacher, den ich jetzt gerade gezeigt habe. Ich habe da Namen aufgezählt, die ich nicht alle zeigen kann. Folium, GMAP und Longboard. Das Longboard zeige ich vielleicht nochmal, wenn ich zeitlich gut drin liege. Doch, ich glaube, das reicht. Ich öffne hier mein Longboard Notebook. Ich springe jetzt aber da ein bisschen rüber. Hier wird auch wieder berechnet. Dann werden die Daten definiert und jetzt geladen. das geht jetzt ein bisschen länger, das ging jetzt so 2 Sekunden, da war der Stern. Ich zeige sie mir kurz an, mit Head die ersten paar Zeilen, sieht gut aus. Mache jetzt hier noch ein paar Berechnungen, die ich jetzt einfach überspringen will, weil ich will schlussendlich die Karte sehen. Es wird jetzt hier noch mit Sidecar in einem separaten Fenster geöffnet. Im Moment noch leer, jetzt mache ich ein Scatterplot-Layer. Füge ich per Python API hinzu. Und jetzt genau kommt was und hier sieht man schon, das sind jetzt recht große Datenmengen und Longboard ist spezialisiert auf die performante Darstellung vieler Features. Ich färbe jetzt das hier noch ein. Und schlussendlich geht es jetzt darum, die Internetgeschwindigkeit darzustellen. Ich bin gleich soweit, wird noch eine Color Map definiert und dann wird eine Fill Color angewendet und jetzt sieht man hier irgendwie nach Farben die Internetgeschwindigkeiten. Und eben, das ist natürlich interaktiv, kann reinzoomen. Ja, jetzt hier nicht viel mehr als das. Das war Longboard, eine dieser Carnivore. Und jetzt kommt noch was ganz Neues, das ist JupyterGIS. Da gibt es so eine Organisation in Frankreich, die gesagt hat, Jupyter ist gut für kollaboratives Arbeiten und die haben auch ein CAD gemacht, das in Jupyter funktioniert, also mit Web-Frontend mache ich kollaboratives CAD und sie haben gesagt, das muss doch auch mit GIS gehen. Und das zeige ich jetzt kurz, wie das aussieht. Habe hier die Links drin. Aha, da bin ich noch nicht ganz durch. Das heißt, ich habe jetzt hier JupyterGIS importiert, ein GIS-Dokument instanziert und ein Rasterlayer mit OpenStreetMap hinzugefügt. Und da sieht man jetzt schon ein bisschen mehr User Interface. Also ich habe hier so ein Layer Tree, ein Stack Browser Filter. Und was war das noch? Das sind also Storymap-Segmente. Ich füge jetzt noch weitere Layer hinzu, einen GeoJSON-Layer. Da habe ich jetzt Frankreich drin. Und der letzte Layer sind noch so, das sind glaube ich Erdbeben. Das heißt, man sieht jetzt diese drei Layer, die man ein- und ausschalten kann. Ich kann auf einen Layer zoomen. Ah, jetzt habe ich den falschen erwischt. Genau. Also das ist jetzt so ein bisschen das analoge Arbeiten zu vorher. JupyterGIS geht jetzt noch einen Schritt weiter. Das ist eine Jupyter-Erweiterung. Das heißt, die taucht jetzt hier auf, wenn ich ein neues Dokument machen will. Kriege ich jetzt hier dieses GIS-Projekt, dieses JupyterGIS-Projekt. Und bin jetzt gerade in diesem interaktiven Browser. Das heißt, ich kann jetzt hier auch auf diese Weise Layer hinzufügen. Habe jetzt mal einen Hintergrundlayer hinzugefügt. Und ja, jetzt sieht man die OpenStreetMap-Karte. Und würde jetzt auch noch einen, also man sieht hier Rasterlayer, die ich zur Auswahl habe. Ich habe Vektorlayer zur Auswahl. Und diese Storymap-Geschichte, die ich jetzt hier nicht zeigen kann. Ich will jetzt nochmal diesen GeoJSON-Layer von vorher laden, muss ich aber rüber schnell den kopieren. Das ist derselbe wie hier. Ich hole ihn jetzt übers Web. Und jetzt habe ich diese Geometrien drin. Und jetzt kann ich auch mit der rechten Maustaste noch weitere Funktionen haben. Ich mache ihn jetzt erstmal, gebe einen schöneren Namen. Oder auch nicht. Und habe auch da jetzt Styling-Möglichkeiten, Symbologie. Ich mache ihn jetzt irgendwie ein bisschen farbiger oder andere Farbe und nehme jetzt aber den Rand auf hell. Genau, kann jetzt hier auch noch Transparenz setzen und kann jetzt das als JGIS, heißt das JupyterGIS-Projekt, speichern. Und das ist jetzt quasi, kommt ein bisschen Richtung Desktop-GIS-Funktionalität, natürlich noch sehr rudimentär. Sie haben im Hintergrund auch Cookies-Funktionalität, die Sie anbieten über das Python-API und haben eben hier so ein bisschen Grundfunktionalität, um interaktiv Karten zu gestalten. Man kann das als Projekt speichern, dann ist das ein normales JupyterGIS oder JupyterLab-Projekt, das ich wieder öffnen kann. Also wenn ich jetzt hier mache jetzt hier mal mit Doppelklick, öffne das und jemand anderes kann es öffnen und eben es ist kollaborativ bearbeitbar. Das ist eigentlich das Spezielle daran. Also das so kurz Vorstellung JupyterGIS und dann komme ich eigentlich schon zum Fazit. Was sind die Vorteile von solchen Jupyter Notebooks? Es hilft, so reproduzierbare Abläufe zu zeigen, also wird natürlich viel in Forschung benutzt, um halt die ganze Herleitung und Resultate reproduzierbar zu dokumentieren. Eben, ich habe ich kann auch GIS-Workflows eigentlich so mit Dokumentation versehen. Wenn ich einmal im Jahr irgendwie eine spezielle GIS-Operation mache, dann kann ich die hier mit Texten versehen und dann Schritt für Schritt durchgehen. Kann vielleicht auch noch kleine Anpassungen machen, weil die Daten nicht mehr gleich sind wie vor einem Jahr. Also das kann sehr nützlich sein. Ich kann Daten einfach nur untersuchen. Und eben diese Kollaborationsfähigkeit. Ich habe ein Web-Frontend. Ich muss nicht installieren auf dem PC. Also das ist schon sehr interessant. Es gibt auch Alternativen zu Jupyter. Eine nenne ich jetzt hier Quarto. Die gewisse Vorteile hat, was zum Beispiel jetzt hier nicht so schön ist, wenn ich habe vorher so mit Variablen gespielt und dann habe ich vielleicht abhängige Zellen, die diese Variable dann wieder benutzen und Quarto hat dann ist da intelligenter und merkt, wenn ich A ändere und ich habe abhängige Zellen, dann berechne ich alles neu, was halt davon abhängt. Und vielleicht auch ein bisschen andere Konzepte, aber ja. Und noch was ganz Spezielles, jetzt das Umgekehrte, ich habe jetzt vor JupyterGIS gezeigt, es gibt aber auch ein Jupyter-Plugin für QGIS, das heißt, ich kann in QGIS rein und kann Jupyter-Notebooks öffnen, bearbeiten und da sogar noch interaktiv mit QGIS was machen. Das heißt, ich kann quasi einen QGIS-Layer adden aus dem Jupyter-Notebook heraus. Also ist spannend, habe ich noch nicht probiert, ist auch recht neu. Der Name vom Plugin ist ein bisschen sehr offen. Notebook heißt das. Also das kann man sich anschauen. Sonst noch weitere Community-Ressourcen. Also Pangeo ist so eine Seite, wo viele interessante Libraries aus unserem Gebiet aufgelistet sind. Und dann gibt es auch so ein Open-Source-Buch zu Geocomputation with Jupyter, heißt es, glaube ich. Das ist hier jetzt gerade die URL. Also das kann man sicher auch empfehlen, wenn man sich da einarbeiten will und ja etwas mehr sehen will als dieser Schnelldurchlauf durch Jupyter, den ich jetzt abschließe. Danke.
Danke für den Vortrag. Ja, für den einen oder anderen ist es nichts Neues, mit Python oder einer Programmiersprache zu arbeiten. Da wird es gern gesehen, wenn man so ein Notebook hat, in dem man auch dokumentieren kann. Oder wo sich die Informatikwelt mit der Geowelt vereint. Aber für manche ist es auch neu und somit kam auch die Frage, welche Anwendergruppe wird denn damit angesprochen? Da manche von dem Code ja abgeschreckt sind und lieber ein User-Interface wie in QGIS haben. Also, was ist die Nutzergruppe?
Eben, das wäre jetzt die Zielgruppe von diesem JupyterGIS, wo man quasi nicht Python-Code schreibt, sondern halt interaktiv in Jupyter arbeitet. Also das geht auch, aber sonst ist schon Zielgruppe halt Fachleute, die halt keine Angst vor ein paar Zeilen Code haben. Ja.
Wo macht es denn dann Sinn? Oder also ich hatte einer gefragt, wo die Reise so ein bisschen hingeht von Jupiter GIS. Wo wird es vielleicht den Desktop GIS ablösen? Wo wird es in der Zukunft mehr eingesetzt werden? Gibt es da schon erste Trends, die erkennbar sind?
Nein, ist natürlich jetzt rein spekulativ. Also Jupiter GIS, glaube ich, gibt es wahrscheinlich noch nicht seit einem Jahr. Aber was man schon sieht, ist, dass Desktop GIS immer mehr, also häufig durch WebGIS ersetzt wird. Also das halt, man will nicht hunderte von Desktop-Installationen pflegen. Es gibt sogar Leute, die sagen, Desktop ist überhaupt tot, das gibt es nichts mehr, es gibt nur noch Web. Und ich denke schon, dass so diese Art Notebooks und auch dieses webbasierte, interaktive GIS eine Zukunft hat. Ich glaube, der Trend geht schon weg vom Desktop. Und ich meine, es gibt immer noch Aufgaben, die dann wahrscheinlich hier nicht machbar sind, wo man dann aufs Desktop GIS gehen will. Aber es gibt auch viele Sachen, wo halt die reduzierte Funktionalität ausreicht. Und da denke ich, hat das schon eine Zukunft.
QGIS hat ja selber auch die Möglichkeit, Automationen herzustellen. Hier ist die Frage gekommen, wie sieht es mit Pipelines, Automationen, ETL-Prozessen aus? Die sind ja gerade, dafür ist Python ja gerade prädestiniert für.
Genau, eben, das ist jetzt, ich kann Python, QGIS Python aufrufen aus einem Jupyter Notebook. Das heißt, ich kann mir jetzt so eine Pipeline bauen und sagen, ich meine, ich muss ja nicht alles von Hand durchsteppen, das hat man vielleicht gesehen, es hat oben auch so Icons, ich kann sagen, lass einfach das ganze Notebook laufen, von oben nach unten. Also insofern kann ich auch QGIS als Backend nutzen. Muss dann natürlich aber die Umgebung installiert haben auf der Serverseite. Ich sage jetzt, es ist dann wichtig, eben wenn es halt eben Dokumentation auch noch braucht, und eben eher für seltene Prozessierungen. Und ich meine, wenn ich etwas täglich durchlaufen lasse, dann mache ich es nicht so. Aber wenn ich es eben einmal im Jahr mache, dann kann das besser sein.
Ja, es wurde auch schon gesagt, in der Wissenschaft ist das gerade schon sehr angekommen. Da ist ja bisher vor allem auch R bekannt oder wird gelehrt, gerade für Statistik. Jupiter, wie gesagt, Julia, Python, R. Aber hier kam die Frage, was ist denn der Vorteil gegenüber R oder RStudio?
Also würde ich jetzt als gleichwertig betrachten. Ist einfach eine andere Programmiersprache. Python, ob man jetzt das mag oder nicht, hat sich extrem stark etabliert in vielen Bereichen und auch im Geobereich. Und deshalb kennt man halt Python und man kann sehr viel damit machen. Also R hat sicher Sachen, die besser gehen mit dieser Sprache im Vergleich zu Python. Aber ich würde das als zwei mögliche Sprachen anschauen, die man auch mit Jupyter nutzen kann. Oder eben, also jetzt R wird jetzt unterdessen ein bisschen seltener genutzt, sondern geht man eher dann in RStudio und so. Aber ja, es ist sehr vergleichbar.
Und noch eine Frage zur Nutzbarkeit von 3D-Daten. Also LOD2, wie performant ist da?
Also das ist eigentlich schlussendlich der Webviewer, der einerseits das machen, unterstützen können muss und da ist HTML und JavaScript drin, das heißt, ich kann auch MapLibre hier einsetzen, das heißt, ich clientmäßig kriege ich es hin und da muss ich natürlich die Daten noch effizient zum Client bringen und wenn ich das zum Beispiel PM-Tiles mache oder sowas, geht das. Also was ich jetzt hier vorgezeigt habe mit Longboards, das sind Geoparkett-Daten und da hat es auch noch 3D-Funktionalität drin. Also ich kann jetzt die auch extrudieren oder 2,5D, das kann das Longboard sehr effizient machen.
Und ist noch eine Frage gekommen zu OGC-APIs. Können die auch mit eingebunden werden?
Also ich sage jetzt, Jupyter weiß nichts von OGC und APIs. Wenn ich ich kann natürlich einfach URLs aufrufen und ich kann Python aufrufen und kriege das JSON zurück. Es gibt gute Darstellungsmöglichkeiten von JSON-Resultaten. Von dem her, ja, muss ich wahrscheinlich ein paar Zeilen schreiben. Aber geht auf jeden Fall, ja.
Gut, vielen Dank.
Danke.